Eins meiner Kinder, die mir verboten hat, über sie zu predigen, deswegen nenne ich den Namen nicht, hat sich neulich eine App heruntergeladen, um genug Wasser zu trinken jeden Tag. Das ist ja eine wichtige Erkenntnis, dass man genug Wasser zu sich nehmen sollte. Dass die meisten Menschen zu wenig Wasser trinken. Man wird ja, wenn man genug trinkt, leistungsfähiger. Man kann sich besser konzentrieren, also besser Predigten zuhören. Man hat ein stärkeres Immunsystem. Man bekommt weniger Blasenprobleme, weil man hat mehr Bewegung. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass es auch den Durst löscht. Also diese App, die rechnet nun aus, jeden Tag, wie viel man schon verbraucht hat. Man muss das da eintickern und dann macht die ab und zu so Schwippschwapp und dann muss man trinken. So, jetzt müssen wir den Text lesen, den ich für heute ausgesucht habe. Da muss ich meine Bibel gerade holen. In diesem Text geht es nämlich um Wasser. Johannes 4, ein ganz bekannter Text. Wo sind wir hier? Ihr schlagt auf gerne mit mir. Johannes Evangelium Kapitel 4. Und die Spezialisten und Spezialistinnen wissen natürlich schon, das ist die Begegnung am Brunnen. In Vers 4 fange ich an. Wir lesen mal, was da passiert. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau, wo war ich jetzt? Mit dem Mann, ne? Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Soweit erstmal. Jesus begegnet dieser Frau hier am Brunnen. Und es ist eine ungewöhnliche Begegnung, das wissen wir. Das wird im Text selber gesagt. Ich habe eine Leitfrage für heute, eine Frage, die uns beschäftigen soll in dieser Betrachtung, in dieser Predigt. Die Frage, die ich habe, ist, wie genau bekommt man denn dieses Wasser, von dem hier die Rede ist? Denn sie bittet Jesus ja darum, sie sagt, gib mir dieses Wasser, von dem du redest, dieses besondere Wasser. Meine Frage ist, wie genau bekommt sie es denn? Was passiert da? Wir haben ja als Leserinnen und Leser dieses Abschnitts einen kleinen Vorsprung. Als Kenner wissen wir vielleicht auch, wie es noch weitergeht in der Geschichte. Ich habe ein bisschen früher aufgehört. So ist uns klar, dass es hier nicht um Wasser geht, sondern es geht um das Evangelium. Wir wissen, dass es eine Geschichte ist von Befreiung, von Freiwerden. Es ist eine Bekehrungsgeschichte, die uns hier geschildert wird. Eine Fremde an einem Brunnen. Beziehungsweise für diese Frau ein Fremder an einem Brunnen, den sie begegnet. Wir wissen, das ist Jesus. Sie weiß das aber nicht. Sie hat keine Ahnung. Und viele von uns kennen ja auch schon das Ende, was ich jetzt nicht mit vorgelesen habe, dass sie ins Dorf zurückgeht, dass sie begeistert erzählt, was sie entdeckt hat, dass sie die Leute ruft, dass sie rauskommen, dass sie zusammen dort mit dem Dorf Zeit verbringen, dass sie den Messias finden. Aber die Frage, die ich habe, ist die Schnittstelle. Wie kam es dazu? Was ist der innerliche Prozess, der hier stattfindet? Das ist ja das, was für mich interessant ist. So, wir wissen ja relativ schnell, selbst wenn wir den Text noch nie gehört haben, dass das Wasser hier eine Metapher ist. Und was für eine? Nicht nur, weil es großartig ist, wie Jesus uns hier zeigt, dass er die Themen des Alltags nimmt und daraus geistliche Lektionen dreht. Es ist mittags, es ist heiß, man hat Durst. Jesus geht es so wie euch eben, als ihr mich habt trinken sehen. Ihr müsst jetzt noch ein bisschen aushalten hier. Es ist heiß heute. Die Leute haben Durst. Es geht um Wasser. Das ist das Naheliegendste. Und dieses Naheliegendste nimmt Jesus und er baut daraus eine Lektion des Reiches Gottes. Und dann lesen wir, dass das übergeht in eine Verheißung. Und dieser Vers 14 ist für mich heute der Kernvers des Abschnitts, für mich jedenfalls heute. Dieser Kernvers, der sagt, wer dieses Wasser trinkt, der braucht kein Wasser mehr, der hat in sich eine Quelle, die zum ewigen Leben quillt. Ich finde, das ist ein spektakulärer Satz und ich habe lange überlegt, was das wohl genau bedeutet. Also erstens, der wird nicht mehr durstig werden, das finde ich schon toll genug. Zweitens, der wird selber zu einer Quelle werden. Der wird nicht mehr Krug sein, nicht mehr Behältnis, sondern lebensspendende Quelle. Die Erfüllung dieses Wortes für die Frau findet statt. Wir lesen sie später, in Vers 39 heißt es, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen. Das heißt, hier sehen wir schon erst zum ersten Mal, dass es im übertragenen Sinne ist und dass sie nicht nur Krug ist, sondern auch Quelle wird für andere. Aber wir gehen zum ersten Schritt. Ich glaube, ich erkenne hier einfach in dem Text so die ersten Schritte, was passiert, wenn man vom Krug zur Quelle wird. Wenn wir von dem Moment ausgehen, der ja so der spannende Moment ist in dieser Geschichte, wo die Frau sagt, das will ich auch. So ein Wasser will ich, gib mir von diesem Wasser. Was geschieht dann als erstes in der Folge? Das ist der erste Schritt. Daran bin ich interessiert. Erstmal ein Erlebnis, was nicht unbedingt positiv ist. Es mag wirken am Anfang wie ein etwas patriarchalischer Schachzug von Jesus. Ein bisschen gemein. Er sagt, hol deinen Mann. Deswegen wirkt es auf mich ein bisschen gemein, weil er ja auch gleichzeitig weiß, das ist ein Problem. Und es für mich jetzt erstmal in der Seelsorge würde ich es jetzt nicht als den ersten Schritt betrachten, die Leute genau auf ihr Problem anzusprechen, wo es wirklich wehtut. Und sinngemäß sagt sie ja auch, Mann, habe ich nicht. Verkürzt. Und wir sehen darin ja auch schon den Versuch, sich dieser Frage irgendwie zu entziehen. Es war nicht die Wahrheit, aber auch keine Lüge, wie wir dann feststellen. Ne? Es war so, also lass uns das Thema wechseln. Vielleicht auch mehr so, dass das geht denen da überhaupt nichts an. Und dann in Art und Weise wirklich eines Sehers, eines Propheten, macht Jesus hier einen auf Enthüllungsjournalist. Und das sagt genau das, was sie sich nicht getraut hatte, ihm zu antworten, was zugegebenerweise auch peinlich war, jetzt so ins Gespräch einzusteigen. Und er sagt, Mensch, das stimmt, du hast schon 5 gehabt und der jetzige ist auch nur ein Typ und kein Mann. Und dieses Erlebnis, dass da ein Fremder Bescheid weiß über mich, über sie, das ist für sie ein Zeichen. Da hört sie auf. Also nicht im Sinne von aufhören, sondern sie hört hin. In meiner deutschen Gemeinde in Südafrika, wo ich als Student hinging, da war so ein pensionierter Geschäftsmann. Und bei dem im Haus haben wir uns immer nach dem Gottesdienst getroffen, wie das so für Geschäftsleute üblich sind. Die haben einen schönen Pool im Garten und so, wir als Jugendliche alle dahin. Und der hat viele und haben mir immer gefragt, was er denn in seinem Geschäftsleben damals so gemacht hat. Und der reiste durch die Welt und der hat viele Deals gemacht im arabischen Raum. Israel, Jordanien, Saudi-Arabien. Er sagt, einmal habe ich einem Scheich eine ganze Fabrik bis zur letzten Schraube verkauft. Da musste ich 3 Tage für verhandeln bei Tee und ich konnte nicht mehr gerade ausgucken. So stark war der Tee, 3 Tage lang. Nach einer mehrwöchigen Reise erzählt er einmal, die er in Israel machte, mit vielen Geschäftsterminen, wollte er das Land verlassen. Aber die Grenzer am Flughafen, als er das Land verlassen wollte, die stellten ihm jede Menge Fragen. Wie lange waren Sie hier? Was haben Sie gemacht? Wo genau sind Sie gewesen? Wen haben Sie besucht? Welche Geschäfte haben Sie gemacht? Sie sahen ja in seinem Pass, Sie wussten ja, dass er auch in vielen anderen arabischen Ländern war und das ist immer so eine trickreiche Angelegenheit dann. Und er, schön brav, gesteht Rede und Antwort und sagt, dann war ich da und da und dann habe ich den und den gesehen. Und am Ende sagt der Grenzer, stimmt alles, Sie können rausgehen. Das beeindruckt. So ein Erlebnis beeindruckt. Das hat ihn sehr beeindruckt. Positiv oder negativ. Wir erinnern uns das Erlebnis, dass hier einer über mich Bescheid weiß. Das ist in diesem Bericht die erste Stufe. Das erste, was sie wahrnimmt. Die erste Stufe, dieses Wasser des Lebens zu erhalten. Und wenn wir das übersetzen, dann bedeutet das, dass die erste Erfahrung, wenn Gott in dein Leben tritt, es wird hell, schmerzhaft hell. Es wird auch da hell, wo es besser dunkel wäre. So hell, dass man den Staub flirren sieht, dass jeder Fleck sichtbar wird und jede Schmuddelecke offenbar. Jesus benennt hier als erstes ihren wunden Punkt. Unter dem wird sie wohl auch am meisten gelitten haben. Jesus kommt als Arzt in unser Leben und wir kennen das. Der Arzt macht, tut das weh und meistens an der Stelle, wo es weh tut, wenn er gut ist. Das ist auch nicht angenehm, weil wir wissen, dass es dazugehört. Es wird, und ich finde, da ist die Bibel hier auch taktvoll, es wird nicht erklärt, ob diese Frau einfach nur eine lose Moral hatte oder ob sie einfach Pech hatte oder ob sie fünffache Witwe war oder Mörderin oder ob sie einfach nur beziehungsunfähig war. Wir wissen nur eines und das reicht für den Text, an der Männerfront läuft es nicht richtig gut bei ihr. Das ist ihre Baustelle. Das ist ihr Wunderpunkt. Und das ist der erste Schritt auf diesem Weg, das Wasser des Lebens zu erhalten. Es ist wichtig, eben hier nicht aufzugeben, hier nicht loszulassen, hier nicht den Schmerzen davonzulaufen, denn Schmerzen gehören zum Heilungsprozess dazu. Manche Menschen wagen sich auch vor, auch im Geistlichen, auch auf Gott zu. Ein Schritt in einen Gottesdienst, da hört man schmerzhafte Sachen, Sachen, mit denen man vielleicht überhaupt nicht übereinstimmt. Man fühlt sich vielleicht auch erkannt oder ertappt. Und so ein Erlebnis wird dann schnell auch negativ eingestuft. Aber gehen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt auf dem Weg vom Krug zur Quelle. Hieß die erste Stufe noch die Wahrheit über mein Leben, so lautet die zweite Stufe die Wahrheit über mein Denken. Mit Denken meine ich natürlich nicht nur den kognitiven Prozess in unserem Kopf im Sinne von Nachdenken, sondern Denken ist die Weltanschauung, Denken ist die Tradition, in der ich stehe, auch die Religion. Und recht plötzlich, auch verständlicherweise, wechselt nun die Frau das Thema weg von den Männerproblemen hin zu einer Diskussion über die Religion. Auf einmal geht es um das Thema eure Religion, unsere Religion. Da geht es um Anbetung und ihr habt es gehört, es geht um den richtigen Ort der Anbetung und die Art und Weise der Anbetung. Das ist jetzt schon mehr eine Diskussion, die sich entspinnt. Und wir erkennen ganz klar, die Frau kommt aus einer eigenen, starken Tradition. Sie kommt aus einer religiösen Weltanschauung, die sich durchaus unterscheidet von der von Jesus. Ganz konkret, sie gehörte zu den Samaritanern oder Samaritern, einer aus dem Judentum entstammenden und entstandenen Religion, die zwar Elemente des überlieferten Glaubens aufwies, aber auch gleichzeitig eine Mischform aufwies, die über Jahrhunderte gewachsen war durch die Verwerfungen in der Geschichte dort in der Region. Und jeder von uns kommt, wenn wir zu Gott kommen oder wenn wir nachdenken über eine Begegnung mit Gott, wir kommen alle aus einer eigenen Prägung heraus. Wir bringen ganz viel mit aus unserer Prägung. Manchmal kommen wir mit Vorurteilen, manchmal auch schon mit Urteilen. Wir kommen mit Skepsis und mit Fragen, mit Traditionen. Wir nennen das eben Weltbild oder Weltanschauung. Das ist nichts anderes als Erklärungsmuster für die Welt, wie wir uns die Welt erklären und unseren Platz da drin. Heute in der Zeit einer, das große Wort ist ja, einer postmodernen Weltanschauung, gibt es eine Grundüberzeugung, die sozusagen selber eine Prägung ist, der ausgeprägten Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts, also die letzten 200 Jahre, sagen wir. Sehr markante 200 Jahre, in der viele Heilsverheißungen ideologisch viele Millionen Opfer gefördert haben. Und deswegen heißt diese Grundüberzeugung heute, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Wahrheiten. Oder wie der Ale Fritz es immer gesagt hat, chacun à sa façon. Ne? Jeder auf seine Art und Weise. Jeder soll selig werden, wie es ihm passt. Und dann haben wir aber hier die zweite Stufe dieser Begegnung mit Jesus. Und die ist nun auch ganz konkret, und das müssen wir uns hier sagen lassen oder jedenfalls erfassen, eine Korrektur des Denkens. Denn die Frau, die will wissen, ganz neugierig erstmal, ganz wissbegierig, oh, wenn du so viel Ahnung hast, wenn du ein Prophet bist, wer hat dann Recht? Haben wir Recht oder habt ihr Recht? Und Jesus antwortet eben nicht, chacun sa façon. Jeder auf seine Art und Weise. Irgendwie haben wir uns lieb und auch alle Recht. Und seine Antwort ist ein bisschen anstößig für uns heute. Er sagt erstens, das ist ja der erste Teil, das Heil kommt von den Juden. Das ist so, wie wenn er sagen würde, wir und nicht ihr. Das stört. Aber es gibt auch noch einen zweiten Nachsatz. Er sagt aber, wenn es um Anbetung geht, müssen wir es alle neu lernen. Wenn es um Anbetung geht. Da müssen wir alle noch wirklich lernen, das ist ja der Vers 23, was das bedeutet. Dass es gar nicht heißt, auf dem Berg oder in der Stadt, sondern was Anbetung wirklich bedeutet. Damit ist schon eine sicher, dass nämlich der fromme Jude, der vielleicht auch diesen Bericht, diesen Bibelabschnitt gelesen hat später, der konnte sich nicht einfach selbstgefällig zurücklehnen und sagen, siehst du, Jesus hat es auch gesagt, wir haben recht. Sondern der wurde genauso hier herausgefordert. Sowohl die Frau als auch die Jünger, die sind ja noch abwesend an dieser Stelle, sie kommen ja später dazu, sind aber mitgedacht, sozusagen als Leser mitgedacht, müssen ihr Denken bekehren, umdenken. Also es geht auch, das Denken ist mit einbezogen in diesen Prozess der Begegnung mit Gott. Und das gilt für uns auch. Und eben nicht nur für diejenigen, die wir meinen, müssten auch so denken wie wir. Wenn ich sage für uns, dann gilt es für den überhaupt, der geistlich aufrichtig suchend ist. Leute, die sich auf die Suche machen, die noch Fragezeichen vor sich hertragen. Die immer und überall auch nach Gott suchen. Ungeachtet, ob wir das kennen, ob wir darin groß geworden sind oder nicht. Und jetzt kommen wir zu einem dritten Schritt, um vom Krug zur Quelle zu werden. Ich nenne es auf den zweiten Blick. Das war das Beste, was mir einfiel dazu, auf den zweiten Blick. Und so stelle ich mir vor, ich bin ja immer so ein bisschen visuell, ich habe dann immer so ein bisschen Kopfkino, ich versuche mir den Film zu drehen von dem, was da passiert, wie die Leute gucken, wie sie handeln, wo sie stehen. Ich stelle mir vor, wie sich diese Frau da schon diesem Brunnen nähert. Die kommt da in der Hitze des Tages schwitzend mit ihrem schweren Krug an. Und natürlich sieht sie schon von Weitem, oh, da steht ein Typ rum. Ungewöhnlich. Was wird sie gedacht haben? Hat sie sich Sorgen gemacht? Ich als Frau alleine und da so ein stämmiger Kerl, der da sitzt, ein Fremder, ich weiß nicht. Vielleicht hat sie an der Kleidung schon erkannt, dass es kein Samaritaner ist. Vielleicht hat sie Angst. Viel wird ihr durch den Kopf gegangen sein, als sie sich dieser Szene nähert. Trotzdem hat sie den Mut und geht noch hin. Das ist der erste Blick. Und der erste Blick, ihr kennt das, der geht immer vertikal, von oben nach unten. Ne? Ihr wisst ja, wenn man Menschen das erste Mal sieht, ist ein vertikaler Blick. So, ihr merkt das nicht immer, aber manchmal machen wir es selber, manchmal sieht man es bei Leuten, die es bei uns machen. Ach, du bist der Pastor Meier. Weißt du schon Bescheid, das ist der vertikale Blick. Der versucht irgendwie durch Scannen Informationen zu bekommen oder abzugleichen. Von der habe ich ja schon einiges gehört. Und vielleicht hat sie da gescannt und dann gesehen, Samaritaner ist er nicht. Von hier ist er auf jeden Fall auch nicht. Und dann, völlig unerwartet, spricht der Typ sie an. Der Text sagt es ja selber, das war ungewöhnlich, das machten die nicht. Die hatten keine Gemeinschaft. Ein Jude nicht mit Samaritern und schon gar nicht mit samaritanischen Frauen. Und dann entspinnt sich ein Dialog. Und dann kommt der zweite Blick. Und dieses Mal, der zweite Blick, so stelle ich mir das vor, der ist nicht vertikal, sondern der läuft horizontal. Der zweite Blick geht in das Innere. Der zweite Blick ist zwischen Augen, die sich treffen. Der zweite Blick ist ein Blick der Erkenntnis. Der ist horizontal. Und Jesus in diesem Augenblick sagt dir, ich bin's, der mit dir spricht. Als sie vom Messias sprechen. Ich bin der Messias, der mit dir spricht. Der geht von Auge zu Auge. Und es gibt da keine Antwort. Es gibt auch keinen weiteren Dialog. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. An der Stelle kommen die Jünger und platzen natürlich genau im richtigen Moment wieder rein. Und man denkt, Mensch, jetzt wird's gerade spannend. Was wird sie darauf geantwortet haben? Und zwischen der Frau und Jesus, jedenfalls in der Überlieferung des Textes, wird es keinen weiteren Wortaustausch geben. Der zweite Blick. Der zweite Blick ist eben der innere Vorgang, da wo ich immer so neugierig bin, da wo ich hinter die Kulissen sehen will. Was geht bei Menschen vor? Wie ist so eine Begegnung innerlich? Komm da aber nicht ran. Der entzieht sich unserer Analyse. Wir erahnen aber, dass die Frau aufgewühlt ist und dass diese echte Begegnung stattgefunden hat. Denn nicht umsonst erwähnt der Text auch die Details und sagt, den Wasserkrug vergaß sie und lief in die Stadt. Das will ja sagen, der war alles andere egal, die hatte jetzt was anderes auf dem Kasten. Sie eilt ins Dorf und nachher dann hören wir, dass sie einen unstillbaren Mitteilungsdrang hat. Es fließt. Es fließt aus ihr heraus. Die Theologen belehren uns immer, sie sagen, der Glaube, das ist keine Leistung oder Erkenntnis oder Leistung des Sich-Versenkens oder so. Der Glaube ist eine Neuschöpfung. Wenn Menschen Gott begegnen, ist das wie wenn etwas Neues wächst. Jesus selber redet ja darum, auch in dem Johannesevangelium, vom Wiedergeborenwerden, also etwas Neues, eine Neuschöpfung. Dieser Blick entzieht sich genau daher uns immer wieder, da wo wir am neugierigsten sind, da wo wir die Mechanik erkennen würden, um Leute zu beeinflussen, um vielleicht zu manipulieren, was eben nicht passiert bei Jesus. Aber wir sehen, wie sich dieser Vers 14, dass man das Wasser bekommt, dass es einen nicht mehr dürstet, sondern dass man umgekehrt zur Quelle wird für andere und das ins ewige Leben fließt, wie sich das hier bewahrheitet. Und das ist das Bild, das in meinem Kopfkino zurückbleibt, ist der alte Krug, der am Brunnen stehen bleibt. Denn die Quelle, die ist jetzt in ihr. Da brauchst du keinen Krug zum Hin- und Herschleppen. Das heißt, das Wesentliche ist hier gesagt, alles andere müssen wir uns auch vorstellen. Die kleinen Hinweise sind es, die unsere Vorstellungskraft, jedenfalls meine hier, anregen. Und die ist nochmal gefordert in dem, was dann in Vers 40 steht. Wir hatten nicht so weit gelesen, ihr könnt das gerne nachholen. Da steht einfach ein kurzer Satz. Und ich finde, dieser kurze Satz ist wieder, da ist so viel drin an Vorstellungskraft für mich. Da steht, und er blieb dort 2 Tage. Na, das hätte mich jetzt mal interessiert. 2 Tage ist eine lange Zeit. Dieses Dorf hat 2 Tage lang einen Ehrengast. Jesus, 2 Tage, in denen er sich mit den Leuten beschäftigt. Indem ich mir vorstelle, wie er ihre Namen lernt. Wie er ihre Kinder auf den Arm nimmt. Wie er stundenlang Fragen beantworten muss. Wie sie zusammen spät bis in die Nacht am Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen und hören und lachen und beten. 2 denkwürdige Tage auch im Übrigen, die sind ja nur hier Randfiguren, für die Jünger, die merken, was Jesus meint. am Ende sagt er, als Lektion, habt ihr gemerkt, was vorgegangen ist in den 2 Tagen? Die Felder sind reif zur Ernte. Das mussten die da erleben. Auch sie sitzen auf einmal am Tisch der Samaritaner. Das ist der letzte Ort, den sie dafür vorgestellt hatten, für ein frommes Leben in der Nachfolge. Etwas mulmig noch das Gefühl am Anfang. Und was dann an der Frau passiert, das erleben auch andere. Sie sagen nachher, jetzt haben wir selber gehört und erkannt, dass dieser der Messias ist. Und die sagen noch dazu, und nicht nur um deiner Rede willen, wir haben das selber rausgefunden. Menschen werden zu einer Quelle des Lebens. Nun weiß ich nicht, jeder hat da andere Gedanken, die ihn bewegen, aber ich sitze manchmal vor meiner Predigt oder ich sitze vor einem Problem und manchmal auch vor meinem Leben und dann denke ich, es will nicht fließen. Du bist doch eigentlich ein frommer Kerl, da müsste doch jetzt was fließen. Da müssten in 2 Tagen fromme Worte her. Gute Predigt. Wo ist die Verheißung, dass ich zur Quelle des Lebens werde? Und manchmal fühle ich mich auch umgekehrt. Da bin ich dann in irgendeiner Gemeinde mit irgendeiner Predigt, die ich irgendwann einmal ausgearbeitet habe. Und es fühlt sich alles an wie Routine und nicht wie Begeisterung und überhaupt das sprudelnde Quellwasser. Und dann öffnen wir die Schrift und wir fangen an zu lesen. Und allein dieses sich befassen mit Gott. Und ich gucke den Menschen in die Augen und Leute kommen und sagen, das hat mich berührt. Da ist mir Gott begegnet. Und dann merke ich auch, dass Jesus das auch so meint. Es geht nicht um mich. Ich bin eigentlich nicht die Quelle. Das Wasser, und das lehrt uns schon das Alte Testament, das ist der Heilige Geist. Es ist ein Bild für den Heiligen Geist. Gott, der in und durch uns wirken will, der da sein will in unserem Leben. Jesus, der durch mich arbeiten will und auch noch mehr Menschen erreicht. Und das macht er selbst, wenn ich schlecht drauf bin und mich uninspiriert fühle. Und er macht noch etwas anderes. Das sprudelnde Wasser steht für das Leben, das er schenkt. Und Leben bedeutet immer Lebensfreude, Dankbarkeit, Lebenskraft, Leidenschaft. Eine verstopfte, versandete Quelle, die muss gereinigt werden, damit sie wieder fließen kann. Wir waren heute beim Bild des Wassers. Die Symbole, die hier vorne stehen, sind die des Abendmahls, die Symbole von Brot und Wein. Auch das sind Symbole des täglichen Bedarfs, des Alltags, des Lebens. Das heißt, wenn die Begeisterung in Routine, die Überzeugung in Zweifel, die kindliche Leidenschaft in nüchternes Wissen umgeschlagen sind, dann brauchen wir eine Inspektion unseres Tiefbrunnens. Und das ist das Abendmahl, das ist die Gelegenheit heute. Es hat nicht nur das Ziel, dass wir von hier weggehen mit dem Gefühl, von unserer Last befreit worden zu sein, sondern im Abendmahl soll die lebensbejahende Begeisterung wieder neu entfacht werden. Sollen wir wieder die sprudelnde Quelle werden. Jetzt komme ich zum Ende, lieber Kinder. Wir wissen gar nicht genau, was aus dieser Frau geworden ist. Auch hier geht mein Film im Kopf ja weiter. Ich will gerne wissen, was dann aus ihr geworden ist. Das geht nicht mir so. Bei so einen Fragen muss man eigentlich immer nur ein bisschen googeln, denn diese Fantasie hatten sie schon seit Jahrhunderten. Deswegen gibt es zu jeder Person in der Bibel, wo wir nichts mehr hören, reichlich Legenden. Wollt ihr wissen, wie sie eingegangen ist in die heiligen Traditionen? Man nannte sie Photina, die Erleuchtete. Also nicht Photokina, sondern Photina. Und sie wird zu den Apostelgleichen gerechnet. Es gibt da wohl irgendwie bei den Heiligen so Kategorien. Sie ist die Apostelgleiche, weil sie gleich losgestratzt ist und hat das anderen erzählt. Es gibt viele Geschichten darüber, wie sie Menschen zu Christus brachte. Und natürlich, das muss ja so sein, wenn die Geschichte rund ist, jedenfalls in der Heiligen und in den heiligen Legenden, muss sie am Ende den Märtyrertod sterben. Und wie stirbt sie ihn? Sie wird in einen Brunnen geworfen. Logisch. Aber eines haben auch in diesen Legenden haben die Menschen erkannt. Finde ich richtig erkannt. Ein Mensch, der in Jesus den Messias erkennt, der wird zur Quelle für andere. Das ist das, was die Geschichte eigentlich dann in ihrer Weiterführung sagen will. Und dieses Wasser, so Jesus am Ende seiner Verheißung, fließt bis ins ewige Leben. Eine schöne Wendung. Und wenn ich dann diese Geschichte nochmal lese, dann will ich spontan eigentlich genau dasselbe sagen. Sagen, Herr, gib mir dieses Wasser. Amen.